Der Schlüssel fühlte sich kühl an in meiner Hand, als ich vor dem Haus meiner Kindheit stand und es nicht über mich brachte, die Tür zu öffnen. 2 Wochen waren vergangen, seit wir meinen Vater beerdigt hatten, und ich hatte diesen Moment so lange wie möglich hinausgezögert. Das Haus wirkte fremd und vertraut zugleich, als hätte es die Zeit nicht berührt, seit ich es vor 25 Jahren verlassen hatte. Sanikau wirkte wie eingefroren. An der Straßenecke, wo sich der Weg zur kleinen Kirche krümmte, stand noch immer der alte Lebensmittelladen mit der abblätternden Reklametafel. Die verblasste Farbe am Gemeindezentrum war dieselbe wie damals. Die Risse im Gehweg verliefen noch genau dort, wo ich als Kind mit dem Fahrrad gestürzt war. Ich atmete tief durch und steckte den Schlüssel in das Schloss. Das Metall drehte sich mit einem schleifenden Geräusch, als wäre es das erste Mal seit der Beerdigung, dass jemand es bewegt hatte. Die Tür schwang auf und ein Schwall abgestandener Luft schlug mir entgegen. Der Geruch war eine Mischung aus Staub, Kälte und den Überresten des Rasierwassers meines Vaters, vermischt mit dem schalen Rauch seiner Zigaretten. Ich blieb im Türrahmen stehen und ließ die Gerüche auf mich wirken. Mein Brustkorb zog sich zusammen. Dieses Haus war voller Erinnerungen, und nur wenige davon waren gut. Ich trat über die Schwelle und schloss die Tür hinter mir. Der Flur war düster, Lichtstrahlen fielen durch die halb zugezogenen Vorhänge auf aufgewirbelten Staub. Die Bilder an der Wand waren noch dieselben. Schulfotos von mir, aufgereiht in chronologischer Reihenfolge, endend abrupt mit dem Bild meines 18. Geburtstags, kurz bevor ich nach Hamburg ging, um zu studieren. Der Esstisch aus Holz stand noch immer an exakt der gleichen Stelle. Ich fuhr mit den Fingern über die zerkratzte Oberfläche und spürte jede Delle, jede Kerbe. Hier hatte mein Vater mir zum ersten Mal von ihm erzählt, dem Mann, der sich versteckt. Ich war vielleicht 5 oder 6 gewesen, als er flüsternd sagte, »Du musst vor Sonnenuntergang zu Hause sein, David. Dann kommt er.« Damals dachte ich, er wolle mich nur einschüchtern, damit ich nicht zu lange draußen spielte. Aber später fragte ich mich, ob mein Vater nicht selbst Angst gehabt hatte. Das Haus war still. Nur gelegentlich knackte das alte Holz unter der Last der Jahre. Ich wusste, dass ich irgendwann anfangen musste, den Besitz meines Vaters zu sortieren, sein Leben in Kisten zu verpacken. Allein der Gedanke daran verursachte mir Übelkeit. Vielleicht war es klüger, mit einem neutralen Ort zu beginnen, dem Dachboden. Dort lagerten Dinge, die niemand mehr angerührt hatte, seit meine Mutter gestorben war. Die Treppe ächzte unter meinem Gewicht, als ich hinaufstieg. Ich zog die Dachbodenleiter aus der Decke und kletterte vorsichtig hinauf, den Kopf eingezogen, um nicht an die niedrige Kante zu stoßen. Oben war es noch staubiger. Ein schwacher Lichtstrahl fiel durch ein rundes Fenster auf alte Möbel, vergilbte Kartons und verbeulte Plastikkisten. Ich zog an der Kette der nackten Glühbirne, die an einem Draht von der Decke baumelte, und ein kaltes, grelles Licht erfüllte den Raum. Hier oben war ein halbes Leben verstaut. Weihnachtsdekorationen, alte Bücher, vergilbte Notizhefte, verstaubte Werkzeugkästen. Ich entdeckte eine Kiste mit meinem Namen. David, Schule. In der akkuraten Handschrift meines Vaters. Neugierig öffnete ich sie. Drinnen lagen meine alten Zeugnisse, Bastelarbeiten aus der Grundschule und ein paar zerknitterte Urkunden. Unter diesen Papieren befand sich ein Fotoalbum, das ich noch nie zuvor gesehen hatte. Ich setzte mich auf den staubigen Boden und schlug das Album auf. Das erste Bild zeigte 4 Jungen in der Sommersonne, Arme um die Schultern, lachend, braun gebrannt. Ich erkannte mich selbst. Daneben Ben, Jonas und Markus. Wir waren 7 Jahre alt, das Datum auf der Rückseite bestätigte es. Der 12. Juli 1998. Nur wenige Tage, bevor alles anders wurde. Die Erinnerung kam mit solcher Wucht zurück, dass ich die Augen schließen musste. Die Tunnel. Das Pfeifen. Markus' Schrei. Mein Griff nach seiner Hand. Und das Gefühl, wie sie mir entglitt. Die Suche danach. Der blutige Waldboden, auf dem sie ihn fanden. Ich schloss das Album mit zitternden Händen. 25 Jahre waren vergangen, aber hier in diesem Haus fühlte es sich an wie gestern. Jedes Dorf hat seine Legenden, seine Kinderschrecken. Doch der Mann, der sich versteckt, war anders. Mein Vater hatte über ihn gesprochen, als wäre er real, nicht wie ein Märchen. Er holt sich die Kinder, die nach Sonnenuntergang noch draußen sind, hatte er unzählige Male gesagt. Und dann, als Markus verschwand, war da wieder dieses Pfeifen. Es verfolgte mich jahrelang in meinen Träumen. Ich wusste, ich sollte weitermachen. Mit dem Sortieren, mit dem Packen. Aber etwas in mir sagte, dass das nicht einfach nur ein Besuch in der Vergangenheit war. Es fühlte sich an wie der Anfang von etwas, das ich nie ganz verstanden hatte. Und ich hatte das Gefühl, dass ich diesem etwas bald gegenüberstehen würde. Ich blieb noch eine ganze Weile im Dachboden sitzen, das Fotoalbum geschlossen neben mir, das Herz schwer in der Brust. Die Glühbirne über mir summte leise, warf harte Schatten auf die Wände und ließ den Staub in der Luft wie winzige Geister tanzen. Es war, als würde das Haus selbst atmen. Ein müder, flacher Atem, der in jedem Balken, jedem Nagel, jeder Erinnerung steckte. Ich zwang mich aufzustehen. Meine Knie knackten laut in der Stille. Der Gedanke daran, jetzt das Schlafzimmer meines Vaters zu betreten oder seine persönlichen Dinge zu durchsuchen, war mir unerträglich. Also blieb ich bei der oberflächlichen Ordnung. Umzugskartons beschriften, Dekoration in Tüten stecken, altes Werkzeug zur Seite räumen. Und doch wanderte mein Blick immer wieder zu einer dunklen Ecke des Dachbodens, in der sich die Schatten etwas tiefer zu sammeln schienen als anderswo. Als ich später die knarzende Leiter wieder hinunterstieg, fühlte ich mich unruhig. Es war nicht nur Trauer, es war etwas anderes. Etwas, das unter der Oberfläche meines Bewusstseins kratzte, wie ein Gedanke, den man nicht fassen kann, aber von dem man weiß, dass er da ist. Unten im Flur wirkte alles unverändert. Die alten Gardinen bewegten sich kaum im schwachen Luftzug. Ich trat ins Wohnzimmer, wo sich kaum etwas verändert hatte, seit ich als Jugendlicher meine Taschen gepackt und das Haus verlassen hatte. Der Sessel meines Vaters stand noch immer in der gleichen Ecke, die Lehne speckig vom jahrzehntelangen Gebrauch. Daneben der kleine Beistelltisch mit Brandflecken von Zigaretten, ein leerer Aschenbecher, der aussah, als hätte man ihn nur eben kurz stehen lassen. Ich ging hinüber und setzte mich, ließ meinen Blick schweifen. Es war ein kalter Raum, nicht wegen der Temperatur, sondern wegen seiner Geschichte. Hier war selten gelacht worden. Gespräche waren kurz, Befehle knapp, und Nähe hatte es nur in Form von Pflicht gegeben. Mein Vater war kein gewalttätiger Mann gewesen, aber ein Verschlossener. Ein Mann, der sein Schweigen wie eine Rüstung trug. Und ich war als Kind nie stark genug gewesen, sie zu durchbrechen. An der Wand hingen dieselben Gemälde wie früher. Ein kitschiges Bild von Sonnenblumen, ein Porträt meiner Mutter aus den 70er Jahren, das sie mit ernster Miene zeigte, schwarz-weiß, als hätte das Leben ihr schon früh die Farbe genommen. Ich stand wieder auf, ging in die Küche. Der Tisch dort war kleiner, rund, aus massivem Holz. Ich erinnerte mich, wie ich als Kind dort gesessen hatte, die Beine baumelnd, während mein Vater vor mir Platz nahm und mit ernster Stimme über »den Mann, der sich versteckt« sprach. Jedes Mal, wenn ich abends zu spät draußen war, hatte er mich zur Rede gestellt, aber nie mit Wut, immer mit dieser merkwürdigen Beklemmung in der Stimme. »Er kommt bei Sonnenuntergang«, hatte er gesagt. »Wenn es ruhig wird, wenn das Dorf sich schlafen legt, wacht er auf.« Damals hatte ich geglaubt, es sei nur eine Geschichte, so wie andere Kinder Angst vor dem schwarzen Mann oder der Frau im Spiegel hatten. Aber in dieser Küche, in dieser Stille, begann ich zu zweifeln, ob mein Vater je gelogen hatte. Vielleicht hatte er mehr gewusst, als ich je vermutet hatte. Vielleicht war seine Strenge nicht nur elterliche Fürsorge gewesen, sondern echte Furcht. Ich öffnete eine der Küchenschubladen, fand eine Sammlung alter Batterien, vergilbte Einkaufszettel, eine rostige Schere. Ich schob alles zur Seite, doch was ich suchte, wusste ich selbst nicht genau. Vielleicht einen Hinweis, einen Beweis, dass all das, das Pfeifen, die Tunnel, das, was mit Markus passiert war, mehr war als bloße Erinnerung. Ich verließ die Küche und ging in den Flur, dann die knarrende Treppe hinauf zum oberen Stockwerk. Das zweite Schlafzimmer, mein ehemaliges Kinderzimmer, war noch immer genau so eingerichtet wie damals. Die Tapete hatte sich an einigen Stellen gelöst, der Teppich war fleckig, doch das Bett stand noch da, unter dem Fenster, das auf die Felder hinter dem Haus hinausblickte. Ich setzte mich auf die Matratze, die unter meinem Gewicht leise quietschte, und starrte hinaus in die Dämmerung. Die Sonne stand tief, färbte den Himmel orange und ließ lange Schatten über den Boden gleiten. Ich erinnerte mich, wie ich als Kind dort gesessen und die Baumkronen beobachtet hatte, wie sie sich bewegten, als wären sie lebendig. Damals hatte ich oft geglaubt, dort draußen jemanden zu sehen. Eine Gestalt, die unbewegt zwischen den Bäumen stand. Nur ein Schatten. Doch selbst als Kind hatte ich gespürt, dass es etwas war, das nicht einfach nur Teil meines Spiels war. Ich schloss das Fenster. Der Abend war inzwischen hereingebrochen und der Himmel verfärbte sich dunkler. Als ich die Gardine zuzog, zuckte ich kurz zusammen. Ich hätte schwören können, dass ich ganz hinten am Waldrand eine Bewegung gesehen hatte. Doch als ich erneut hinausblickte, war da nichts. Nur Bäume und Schatten. Ich lachte leise über mich selbst, schüttelte den Kopf, als könnte ich damit die Angst loswerden. Aber tief in meinem Inneren war mir klar, ich war nicht allein zurückgekommen. Etwas wartete. In diesem Haus. In diesem Dorf. In mir. Und es hatte 25 Jahre geschwiegen. Doch nun begann es wieder zu flüstern. Am nächsten Morgen erwachte ich früh. Das Licht, das durch die Gardinen fiel, war blass und grau. Kein Vogelgesang, keine Autos, kein Wind. Nur das Knacken alter Dielen und das entfernte Summen der Stromleitungen. Das Haus fühlte sich leer an, aber nicht friedlich. Eher so, als würde es abwarten. Als würde es hören. Ich machte mir einen schwachen Kaffee auf der alten Herdplatte und setzte mich wieder an den Küchentisch. Die dampfende Tasse in meinen Händen spendete kaum Wärme, als ich mich an das Fotoalbum erinnerte, das ich am Vortag im Dachboden gefunden hatte. Es lag noch dort oben, verschlossen in der Vergangenheit, genau wie ich. Ich holte es, setzte mich auf den Stuhl, auf dem mein Vater mir früher gegenüber gesessen hatte, und schlug es erneut auf. Das erste Bild war wieder da. Vier Jungen, lachend, gebräunt, voller Leben. Ich betrachtete unsere Gesichter. Ich selbst, mit unordentlichem Haar und schmutzigen Knien. Ben, mit seinem verschmitzten Grinsen. Jonas, etwas abseits, nervös, aber lächelnd. Und Markus, immer Markus, mit seinen beiden Fingern in der Luft, als wolle er der Kamera ein Zeichen des Friedens geben, während sein Fuß in einer übertriebenen Pose vom Boden abhob. Der Moment war festgehalten wie eine Inschrift in Stein. Nur Tage vor dem Bruch in unserem Leben. Auf der Rückseite des Fotos war mit Bleistift ein Datum notiert. Der 12. Juli 1998. Nur 3 Tage vor dem Tag, an dem Markus verschwand. Ich konnte die Hitze dieses Sommertages wieder spüren, das Kratzen der trockenen Grashalme an meinen Beinen, den Geruch nach Teer und Holzstaub aus dem Dorfladen, der schon morgens seine Fenster öffnete. Ich hörte unser Lachen, das durch die Straßen hallte, und die Glocke der Kirche, die wie immer zur vollen Stunde läutete. Wir waren damals 7 Jahre alt. Die Schule war gerade zu Ende gegangen, die Ferien hatten begonnen, und für uns gab es nichts als endlose Tage, Freiheit und die Welt, die uns zu gehören schien. An diesem Tag, das erinnerte ich mich nun deutlich, hatten wir uns bei der alten Eiche am Rand des Dorfplatzes getroffen. Ich war vorausgerannt, meine Turnschuhe klatschten auf den warmen Pflastersteinen. Hinter mir hörte ich das Atmen der anderen. Ich hatte es zuerst zum Baum geschafft, hob die Arme und rief: »Erster!« Ben kam als Nächster, schweißnass, aber lachend. »Du hattest einen Vorsprung, das zählt nicht.« »Zählt wohl«, sagte ich grinsend. »Du bist nur neidisch, weil ich schneller bin.« Markus und Jonas kamen gemeinsam an. Sie warfen sich ins Gras, keuchend und mit geröteten Gesichtern. Wir taten, als wären wir erschöpft von einem Marathon, obwohl wir nur einige 100 Meter gerannt waren. »Was machen wir heute?«, fragte Jonas, während er Grashalme zwischen den Fingern zerrieb. Ich hatte die Idee längst im Kopf. »Lasst uns Verstecken spielen. In den Tunneln.« Die Tunnel waren alte Abwasserkanäle am östlichen Rand des Dorfes. Niemand wusste genau, woher sie stammten. Einige sagten, sie seien während des Zweiten Weltkriegs angelegt worden, andere meinten, sie gehörten zu einer aufgegebenen Fabrik. Für uns waren sie ein Abenteuerspielplatz und natürlich verboten, was sie nur noch spannender machte. Ben sprang sofort auf. »Ja, die Tunnel, da waren wir ewig nicht mehr.« Jonas zögerte. »Es ist schon fast Nachmittag. Vielleicht sollten wir lieber etwas anderes machen.« Ich winkte ab. »Es ist noch früh. Die Sonne geht erst in vielen Stunden unter.« Markus wirkte nachdenklich. »Meine Mutter meint, wir sollen dort nicht hingehen. Sie sagt, dort wohnt der Mann, der sich versteckt.« Für einen Moment wurde es still. Jeder in Sanikau kannte die Geschichte vom Mann, der in den Schatten lauerte. Ein Kinderschreck, der sich in dunklen Ecken verbarg und angeblich Kinder holte, die zu lange draußen blieben. Ben durchbrach die Stille mit einem Lachen. »Ach komm, das ist doch nur eine Gruselgeschichte für Kleinkinder. Hast du etwa Angst?« »Nein«, antwortete Markus schnell, obwohl sein Blick zu den Bäumen am Dorfrand wanderte. »Ich sag nur, was meine Mutter gesagt hat.« »Mein Vater sagt dasselbe«, warf ich ein. »Er redet ständig davon, dass ich vor Sonnenuntergang daheim sein muss.« »Dann kommt er«, sagt er immer. Ich ahmte die tiefe Stimme meines Vaters nach, was uns alle zum Lachen brachte, wenn auch etwas gezwungen. »Es ist Sommer und wir sind frei«, rief Ben. »Und die Tunnel sind der spannendste Ort im ganzen Dorf. Wer kommt mit?« Jonas blickte in den Himmel. »Aber wir dürfen nicht zu weit rein. Letztes Mal hätten wir uns fast verlaufen.« »Fast«, wiederholte Ben spöttisch. »Wir wussten doch, wo wir waren.« Letztlich kamen alle mit. Natürlich. Niemand wollte derjenige sein, der zurückblieb. Wir nahmen die bekannten Abkürzungen, durch Gärten, über Wiesen, vorbei an Hühnerställen. Niemand hielt uns auf. Die Erwachsenen schienen wie immer zu beschäftigt mit ihren Feldern, ihrem Tratsch, ihrer Müdigkeit. Der Eingang zum Haupttunnel lag halb verborgen hinter dichten Büschen am Waldrand. Eine alte Metallabdeckung war längst entfernt worden. Nur ein dunkles Loch im Beton wartete dort, kühl und reglos, wie ein geöffneter Schlund. Ich schob die Äste beiseite und spürte den kalten Luftzug aus dem Inneren. Er roch nach feuchter Erde und etwas anderem, etwas Altem, das man nicht benennen konnte. Wir kletterten hinein. Drinnen war es sofort kühler, stiller. Kein Vogelgezwitscher, kein Wind, nur das Plätschern von Tropfen irgendwo tief im Inneren. Unser Echo begleitete jeden Schritt. Es war nicht das erste Mal, dass wir hier waren, aber diesmal fühlte es sich anders an, als wären wir tiefer eingedrungen oder als hätte sich der Ort verändert. »Lass uns Verstecken spielen«, sagte ich wieder, flüsternd, als hätte ich Angst, jemand anderes könnte zuhören. Wir zogen Halme, um zu bestimmen, wer suchen musste. Ich verlor. »Haupttunnel nur«, mahnte Jonas. »Keine Seitengänge.« »Versprochen.« »Versprochen«, antworteten alle. Dann rannten sie los, ihre Schritte hallten durch die Dunkelheit. Ich drehte mich zur Wand, schloss die Augen und begann zu zählen. 1, 2, 3. Der Geruch der Tunnel schlich sich in meine Nase. Feuchtigkeit, Moos, alter Beton. 8, 9, 10. Ein leiser Luftzug streifte meinen Nacken. Ich fröstelte. 14, 15, 16. Ein entferntes Kichern und dann das Rascheln von Kleidung, das Weglaufen. 21, 22. Ich spürte das vertraute Kribbeln. Ein Teil Nervenkitzel, ein Teil Angst. 29, 30. »Ich komme«, rief ich in den Tunnel hinein, und dann öffnete ich die Augen und trat in die Dunkelheit. Das Licht reichte nur wenige Schritte in die Dunkelheit hinein. Hinter dem Tunnelmund wurde alles von Schatten verschluckt. Ich blinzelte gegen das matte Leuchten meiner kleinen Taschenlampe an, die ich aus der Hosentasche gezogen hatte. Der Lichtkegel flackerte, als würde er zögern, tiefer vorzudringen. Ich setzte einen Fuß vor den anderen, vorsichtig, denn der Boden war uneben. Der Tunnel war etwa 2 Meter breit, mit einem flachen Abflussgraben in der Mitte, der bei Regen mit Wasser volllief. Jetzt war er größtenteils trocken, nur vereinzelt sammelten sich trübe Pfützen in kleinen Vertiefungen. »Ich werde euch finden!« rief ich, mehr um die Stille zu durchbrechen als aus echter Überzeugung. Meine Stimme hallte an den Wänden zurück, verfremdet, hohl. Und dann war wieder nur Tropfen zu hören, irgendwo tiefer drin. Ich ging weiter, mein Lichtkegel tanzte über feuchte Wände, an denen alte Graffiti klebten, schiefe Namen, verwitterte Zahlen, ein paar krakelige Fratzen. Normalerweise war Ben der Erste, den man fand. Er konnte nie lange stillhalten. Jonas hielt sich meist nahe am Eingang, zu nervös, um weit hineinzugehen. Markus war anders. Markus hatte immer die besten Verstecke. Er kroch in Spalten, in Nischen, quetschte sich zwischen alte Rohre. Manchmal fragte ich mich, wie er da überhaupt hineingepasst hatte. Ein leises Rascheln ließ mich den Kopf wenden. Ich hielt inne. Ein kleiner Schatten huschte durch das Licht. »Wahrscheinlich nur eine Ratte«, sagte ich mir. Ich ging weiter, mein Herz klopfte spürbar in der Kehle. Nach etwa 20 Metern machte der Tunnel eine leichte Biegung. Dort waren wir früher nie weit gegangen. Unsere Regel war immer gewesen, nur der Hauptgang. Keine Seitengänge, keine unerforschten Abzweigungen. Doch an diesem Tag war alles anders. »Ben? Markus? Jonas?« Meine Stimme zitterte leicht. Von irgendwo vorn kam ein gedämpftes Lachen. Ich erkannte es sofort. Ben. Nur er lachte so offen und ohne Sorge. Ich beschleunigte meinen Schritt, mein Licht fing an den Wänden zu tanzen. Die Wölbung des Tunnels wirkte enger, drückender, je weiter ich ging. »Hört auf, euch so tief zu verstecken! Wir hatten Regeln!« rief ich, lauter, schärfer, als ich eigentlich wollte. Meine Worte hallten zurück, verloren sich in der Dunkelheit. Dann hörte ich einen Ruf. »Hier drüben!« Markus' Stimme. Aber sie klang anders, wie durch Wasser, dumpf, verzogen. Ich blieb stehen. Vor mir öffnete sich der Tunnel in einer Art Kreuzung. Links und rechts führten 2 kleinere Gänge ab, kaum mehr als mannshoch, düster, schmal, mit bröckelndem Beton. Geradeaus wurde der Haupttunnel dunkler, unregelmäßiger. Und rechts, in einem der schmalen Gänge, war ein schwaches Licht zu sehen. Eine Taschenlampe. Bens, wahrscheinlich. Ich sah, wie ihr Strahl zitterte, hin und her wanderte, dann kurz stehen blieb. »Hier geht's weiter!« rief Ben aufgeregt. »Das haben wir noch nie gesehen!« Ich näherte mich langsam. Als ich bei der Abzweigung ankam, sah ich alle drei, Markus, Ben und Jonas, aber am Eingang des Seitentunnels stehen. Ihre Gesichter wirkten im Taschenlampenlicht bleich, fast krankhaft blass. Ihre Augen glänzten, nicht vor Freude, sondern vor etwas anderem. Erwartung? Angst? »Das sieht aus wie ein alter Keller oder so«, sagte Markus. »Wollen wir reingehen?« Jonas sah auf seine Uhr. »Wir haben noch fast 2 Stunden bis zum Abendessen, aber wir sollten nicht zu tief rein.« Ich zögerte. Etwas an diesem Seitengang war falsch. Der Geruch war intensiver, modrig, wie Schimmel, Erde und etwas Süßliches, Verfaultes. Und es war kalt, viel kälter als im Haupttunnel. »Vielleicht sollten wir umkehren«, sagte ich. »Wir haben gesagt, keine Seitengänge.« »Feigling«, murmelte Ben, aber ohne echtes Spott. Eher wie jemand, der sich selbst davon überzeugen wollte, dass alles in Ordnung war. Markus kniete sich hin und kroch voran in die enge Öffnung. Der Tunnel war niedriger, gerade hoch genug, um gebückt zu gehen. Ben folgte ihm, dann Jonas, der sich mehrfach umsah, bevor er ebenfalls verschwand. Ich blieb kurz allein zurück, sah auf die dunkle Abzweigung. Dann kroch ich hinterher. Ich konnte nicht anders. Es war nicht Neugier. Es war das Gefühl, dass ich musste. Der Gang wurde enger, die Wände roher. An manchen Stellen waren sie nicht mehr aus Beton, sondern aus gestampfter Erde. Wurzeln hingen herab, schimmelig, brüchig. Unser Licht reichte kaum aus, um mehr als einige Meter vorauszusehen. »Es wird breiter«, rief Markus vorn. Er hatte recht. Plötzlich öffnete sich der Gang zu einem Raum. Groß, rechteckig, mit morschen Holzbalken an der Decke. Der Boden war feucht, uneben. Es roch stärker denn je nach Verfall. Staub tanzte im Licht unserer Lampen. Die Wände waren stellenweise eingefallen, als würde der Raum jeden Moment in sich zusammenbrechen. »Das war mal ein Keller«, sagte Ben leise. »Vielleicht von einem alten Haus.« Ich nickte stumm, ließ den Lichtkegel über die Ecken wandern. Da lagen Dinge, Müll, ein alter Rucksack, leere Dosen, Stofffetzen und ein fleckiger Schlafsack, zusammengeknüllt in einer Ecke. »Hat hier jemand geschlafen?«, flüsterte Jonas. Seine Stimme klang seltsam fern in meinen Ohren. Markus beugte sich hinunter. »Das ist alt, alles rostig. Vielleicht ein Obdachloser.« »Oder jemand, der sich versteckt«, sagte Ben. Er grinste. Aber es war kein echtes Grinsen, nur eine dünne Maske. Ich spürte, wie mein Herz schneller schlug. Der Raum war still, viel zu still. Kein Tropfen, kein Windhauch, nur unsere Atemzüge. Und dann kam es. Ein Laut, langgezogen, tief. Wie das Geräusch, das entsteht, wenn man über den Flaschenhals einer leeren Glasflasche bläst. Ein Pfeifen. Nicht laut. Aber es schnitt sich in mein Gehör wie ein Messer. Wir alle erstarrten. Niemand sagte etwas. Niemand atmete. Ein weiteres Pfeifen. Näher. Tiefer. Und diesmal länger. Markus drehte sich langsam zur gegenüberliegenden Ecke des Raumes. »War das?« begann er, aber er beendete den Satz nicht. Denn in der Dunkelheit bewegte sich etwas, ein Schatten, groß, langsam. Und es war nicht einer von uns. Der Schatten bewegte sich kaum merklich in der Dunkelheit. Nur das leichte Zittern unseres Taschenlampenlichts ließ erkennen, dass dort tatsächlich etwas war. Eine Gestalt, größer als ein Mann, aber zu schmal, zu falsch in der Proportion. »Da ist jemand«, flüsterte Jonas. Seine Stimme war brüchig, als würde sie im Hals feststecken. Ich konnte mich nicht rühren. Mein Körper war erstarrt, eingefroren von einem Gefühl, das über Angst hinausging. Es war Urfurcht. Der Teil meines Gehirns, der älter war als Worte, wusste es längst. Was dort in der Ecke stand, war nicht richtig. Noch einmal ertönte dieses Pfeifen, langgezogen, langsam, unnatürlich tief. Es vibrierte in der Luft, als käme es aus dem Bauch des Raumes selbst. Kein Mensch konnte so pfeifen. Es klang nicht nach Lippen. Es war das Geräusch eines zerbrochenen Instruments, eines, das aus Knochen gemacht war. »Lauf«, flüsterte Markus. »Jetzt!« Aber niemand bewegte sich. Dann passierte alles auf einmal. Etwas schoss aus der Dunkelheit, schnell und lang. Eine Hand. Oder das, was davon übrig war. Knochenweiß, mit dünner, spannungsloser Haut überzogen. Die Finger lang, gelenkig wie Zweige. Sie packte Markus am Knöchel. Er schrie. Kein kurzer Laut, sondern ein durch Mark und Bein gehender Aufschrei, voller Panik und Schmerz. Sein Körper wurde vom Boden gerissen, über den feuchten Kellerboden geschleift, bevor einer von uns reagieren konnte. Ich war der Erste, der sich bewegte. »Markus!« schrie ich und stürzte nach vorn. Ich erreichte ihn gerade noch. Unsere Hände berührten sich. Ein flüchtiger Moment, der sich in meiner Erinnerung brannte wie eine Brandnarbe. Ich versuchte, ihn zu halten, zog mit aller Kraft. Aber es war vergeblich. Etwas zog ihn zurück. Mit übermenschlicher Kraft. Markus' Fingernägel kratzten über den Boden, hinterließen tiefe Spuren im Dreck, bis er vollständig in der Dunkelheit verschwand. Der letzte Laut, den wir von ihm hörten, war ein würgender Schrei, dann ein letzter kehliger Ton. Und dann war da nur noch Stille. Ben packte mich am Arm. David, wir müssen weg. Ich riss mich los, starrte auf die Stelle, wo Markus eben noch gelegen hatte. Nur der Abdruck seines Körpers war geblieben. Und ein dünner, roter Streifen, der in der Dunkelheit verschwand. Noch ein Pfeifen. Diesmal kurz. Und, ich schwöre es, erfreut. Jonas stand wie versteinert an der Wand. Tränen liefen ihm übers Gesicht, aber er machte keinen Laut. »Lauf!« schrie ich. »Lauf, lauf, lauf!« Wir stürmten zur Öffnung des Kellergangs, drängten uns hindurch wie Tiere, die aus einer Falle brechen. Meine Knie rammten sich in den harten Boden, meine Hände bluteten an den scharfen Kanten. Ich kroch schneller, als ich je gekrabbelt war. Hinter uns krachte etwas, als würde der Raum selbst sich bewegen, etwas Schweres durch Erde und Stein dringen. Jonas war direkt hinter mir. Ben fluchte leise, sein Atem rasselte. »Er ist hinter uns!« keuchte Ben. »Ich hör ihn!« Ich wagte nicht, mich umzudrehen. Ich wollte nicht sehen, was uns jagte. Ich wollte nicht wissen, wie nah es war. Als wir endlich wieder im Haupttunnel ankamen, stolperten wir auf die Beine und rannten los, ohne zurückzublicken. Das Echo unserer Schritte wurde von Panik getragen. Die Welt war nur noch ein Korridor, ein ewig dunkler Schlauch, durch den wir flohen, verfolgt von einem uralten Schrecken. Licht, Tageslicht. Es flackerte am Ende des Tunnels durch die Öffnung, durch die wir hineingekommen waren. Ich stürmte darauf zu, blind vor Angst, mit pochendem Herz, das beinahe mein Brustbein sprengte. Wir fielen hinaus ins Freie, stolperten über Steine, Gras, Wurzeln. Ich rollte mich ab, kam keuchend auf dem Boden zum Liegen. Ben warf sich neben mich. Jonas sank auf die Knie und übergab sich. Für einen Moment war die Welt still. Nur unsere panischen Atemzüge, das Kreischen von Vögeln und das leise, kaum hörbare Pfeifen, das tief aus dem Tunnel zu kommen schien. Wir hatten es hinausgeschafft. Aber Markus war noch dort unten. Und was auch immer ihn geholt hatte, war nicht menschlich. Die Sonne brannte noch auf unsere Rücken, aber es war, als hätte die Welt ihre Wärme verloren. Wir standen am Tunnelmund, zitternd, schmutzig, mit aufgeschürften Händen und Knien. Kein Wort wurde gesprochen. Unsere Körper zitterten, nicht vor Kälte, sondern vor etwas Tieferem, vor einem Wissen, das noch keinen Namen hatte. »Hilfe«, hauchte Jonas. Seine Stimme war kaum mehr als ein Windhauch. »Wir brauchen Hilfe.« Ich blickte mich um. Der Waldrand war leer. Keine Erwachsenen, keine Spaziergänger, keine anderen Kinder. Nur wir. Drei Jungen, die zu schnell erwachsen geworden waren. Dann bewegte sich etwas im Gebüsch. Ich zuckte zusammen, riss meine Arme hoch, bereit zu fliehen. Doch dann trat ein Paar hervor. Herr und Frau Lehmann, Markus Eltern. Sie sahen uns, erstarrten, dann rannten sie auf uns zu. »Wo ist Markus?« rief Frau Lehmann. Ihre Stimme war scharf, brüchig. In ihrem Gesicht lag Angst, die nur eine Mutter kennt. Ich konnte nicht antworten. Mein Mund war trocken, meine Zunge ein Klotz aus Staub und Scham. Herr Lehmann packte mich an den Schultern. »David! Was ist passiert? Wo ist mein Sohn?« Ben trat vor. Seine Lippen bebten. »Etwas hat ihn geholt. Da unten.« Herr Dr. Lehmanns Gesicht wurde leichenblass. Ohne ein weiteres Wort wandte er sich um und rannte auf den Tunneleingang zu. »Nein!« Frau Lehmann versuchte, ihn aufzuhalten. »Nicht allein!« Doch er war schon verschwunden im Dunkel. Kurze Zeit später kamen weitere Dorfbewohner. Jonas war in Richtung Dorf gerannt, um Hilfe zu holen, und hatte fast halb Sannikau alarmiert. Männer mit Taschenlampen, Seilen, sogar alten Gewehren versammelten sich. Die Polizei wurde gerufen. Es dauerte nicht lange und die ersten Einsatzkräfte trafen ein, mit Hunden, Funkgeräten und ernsten Gesichtern. Ich saß am Rand der Lichtung, in eine Decke gehüllt, die mir jemand gegeben hatte. Neben mir kauerte Ben, bleich wie Kreide. Jonas redete leise mit einem Polizisten, aber seine Sätze waren bruchstückhaft, wie ein zerbrochener Spiegel, der das Grauen nur noch verstärkte. Dann, inmitten der Geräusche, ein Schrei, hoch, verzweifelt. »Hier drüben! Wir haben ihn gefunden!« Die Männer rannten los, folgten den Stimmen in den Wald. Ich sprang auf, riss mich von der Decke los und rannte ebenfalls, gefolgt von Ben und Jonas, die mich keuchend einholten. Wir erreichten eine Lichtung, vielleicht 200 Meter vom Tunnel entfernt. Und dort lag er. Markus. Er war zusammengekrümmt auf dem Boden, bewusstlos, blutüberströmt. Um ihn herum knieten Männer, versuchten ihn zu stabilisieren, verbanden Wunden mit zitternden Händen. Ich hörte jemanden flüstern. Seine Hand, sein Fuß, sie sind weg. Ich konnte nicht wegsehen, konnte mich nicht bewegen. Sein Gesicht war zerschnitten, nicht wahllos, nicht wie von einem Tier. Die Schnitte waren geordnet, symmetrisch, wie in ein Muster geritzt. Ein grausames Symbol, das sich über seine Stirn, seine Wangen und über seine Lippen zog. Frau Lehmann kam auf die Lichtung gestürzt, schrie auf, fiel neben ihren Sohn. Ihr Weinen war kein Laut mehr, sondern ein tiefes, tierisches Stöhnen, das durch Mark und Bein ging. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich stand nur da und starrte. Ich fühlte, wie mein Vater neben mich trat, den Arm um meine Schultern legte. Seine Stimme war rau. »Du bist am Leben. Das ist das Einzige, was zählt.« Aber es war nicht genug. Markus war nicht mehr derselbe. 2 Wochen später lag er im Krankenhaus in Timisoara. Es war ein weißer, steriler Raum mit zu hellem Licht und einem Summen, das ständig in der Luft lag, wie ein Ton, den man nur spürt, aber nicht hört. Ben, Jonas und ich saßen schweigend am Fußende seines Bettes. Markus war wach, sein Gesicht war fast vollständig verbunden, nur seine Augen und sein Mund waren frei. Eine Hand war verschwunden, ein Fuß ebenfalls. Die anderen Gliedmaßen waren eingefallen, blass, wie die Glieder einer Puppe. Er sah uns an. Dann versuchte er zu lächeln. Es war ein schwacher Versuch, doch er reichte, um mir die Tränen in die Augen zu treiben. »Hallo«, sagte er mit krächzender Stimme. Wir erwiderten den Gruß leise. Lange sagte niemand etwas. Dann stellte Jonas die Frage, die wir alle fürchteten. »Weißt du noch, was passiert ist?« Markus schloss die Augen. Als er sie wieder öffnete, waren sie feucht. »Ich erinnere mich an alles.« Er sprach langsam, stockend. Er erzählte von dem Moment, als ihn die Hand packte, wie er geschrien hatte, wie er in die Dunkelheit gezogen wurde, wie er versuchte, sich festzuhalten und meine Finger für einen Moment spürte, bevor sie ihm entglitten. »Er war kein Tier«, sagte Markus leise. »Er war ein Mann. Groß, aber falsch.« Sein Gesicht war wie meins jetzt. Narben, Schnitte, leer. Er sah mich direkt an. Er hat nicht gesprochen, nur gepfiffen. Jonas zitterte. Ich musste mich an der Lehne des Stuhls festhalten.
»Er hat mich nicht sofort verletzt«, flüsterte Markus. »Er hat gewartet, gesehen, wie ich zittere. Dann hat er angefangen, langsam, mit einem Messer. Er wusste genau, was er tat.« Niemand sprach. Kein Trost hätte je gereicht. »Am Ende«, fuhr Markus fort, »hat er mich auf den Rücken genommen, mich durch den Wald getragen. Ich war halb bewusstlos. Ich erinnere mich nur noch daran, wie er mich auf die Lichtung legte. Dann hat er wieder gepfiffen. Er hielt inne. Seine Augen wurden leer, wie ein Abschied. Ich konnte nicht atmen. Die Luft im Raum war zu dick, zu schwer. Ich musste hinaus, weg von der Wahrheit, die sich nicht mehr leugnen ließ. Der Mann, der sich versteckt, war nicht nur eine Geschichte. Er war echt. und er war zurück.
Ich verließ das Krankenhaus mit einem Gefühl, das ich nicht benennen konnte. Es war keine Wut, keine Trauer, kein einfacher Schmerz. Es war eine Mischung aus Schuld, Angst und dem nagenden Verdacht, dass etwas noch nicht vorbei war und dass es tief mit meiner Familie zu tun hatte. Als ich wieder in das alte Haus meines Vaters zurückkehrte, war es bereits später Nachmittag. Die Schatten waren länger geworden, zogen sich wie Finger über den Boden und krochen langsam die Wände empor. Ich schloss die Tür hinter mir ab, nicht aus Gewohnheit, sondern weil es sich plötzlich notwendig anfühlte. Ich stand einige Minuten reglos im Flur, dann zog es mich wieder hinauf in den Dachboden. Etwas in mir hatte sich festgesetzt, eine Ahnung, ein leiser Ruf. Es war kein klarer Gedanke, eher ein Gefühl, als würde etwas dort oben auf mich warten. Die Holzleiter quietschte unter meinem Gewicht. Als ich oben ankam und das Licht der nackten Glühbirne einschaltete, wirkte der Raum kleiner als beim ersten Mal. Oder ich größer. Oder einfach nur älter. Ich trat an die Stelle, wo ich das Fotoalbum gefunden hatte. Daneben, halb verborgen hinter alten Kisten mit Weihnachtsdekoration, fiel mir ein hölzerner Gegenstand ins Auge, den ich beim ersten Durchgang übersehen hatte. Eine Kiste, etwa so groß wie ein Schuhkarton. Dunkles, geöltes Holz mit filigranen Mustern eingeritzt. Am vorderen Rand befand sich ein kleines, angelaufenes Vorhängeschloss. Die Kiste war schwer und sie sah nicht aus wie etwas, das man achtlos zwischen Dekokram stellte. Sie war bewusst versteckt worden und doch nicht weit genug, um nicht gefunden zu werden. Ich trug sie vorsichtig die knarrenden Stufen hinunter. Unten in der Küche setzte ich sie auf den Tisch. Derselbe Tisch, an dem mein Vater mir früher Tee gemacht hatte, wenn ich krank war. Derselbe Tisch, an dem er mir flüsternd vom Mann erzählte, der sich nach Sonnenuntergang aus seinem Versteck wagte. Ich betrachtete das Schloss. Es war alt, aber nicht rostig. Der Schlüssel dazu war nirgends in Sicht, also holte ich den alten Werkzeugkasten aus der Abstellkammer. Der rote Metallkasten war noch immer dort, wo er immer gestanden hatte, unter einem Stapel vergilbter Handtücher. Mit einem flachen Schraubenzieher hebelte ich vorsichtig zwischen Riegel und Holz. Beim dritten Versuch knackte das Schloss mit einem leisen Knall auf. Ich hielt inne. Es war, als wäre in diesem Moment etwas in der Luft zerbrochen. Eine Stille, die sich auflöste. Langsam öffnete ich den Deckel. Obenauf lagen alte Zeitungsartikel, sorgfältig gefaltet und sortiert. Darunter ein kleines Bündel vergilbter Fotografien. Ganz unten eine schmale, cremefarbene Umschlagmappe, versiegelt mit einer Handschrift, die ich sofort erkannte. Für David, nach meinem Tod. Meine Hände begannen zu zittern. Ich legte alles behutsam auf den Tisch und begann mit den Zeitungsartikeln. Die ersten stammten vom Sommer 1998. Aus der Zeit, als Markus verschwand. Schlagzeilen aus lokalen Blättern. Kind brutal verstümmelt, Täter auf der Flucht. Angriff in Tunnelanlage erschüttert Sanikau. Die Berichte sprachen von äußerster Gewalt, von nicht nachvollziehbarer Brutalität. In keinem stand etwas von dem, was wir gesehen hatten. Kein Wort über Schatten, über Pfeifen, über Gestalten, die sich in der Dunkelheit bewegten. Ich legte die Artikel beiseite und betrachtete die Fotos. Eines zeigte vier Jugendliche, etwa 17 Jahre alt, lachend vor der alten Eiche im Dorf. Mein Vater war sofort zu erkennen, jünger, mit längerem Haar, lachend, wie ich ihn nie erlebt hatte. Die drei anderen kannte ich nicht. Aber etwas an ihrer Haltung, ihrer Nähe, erinnerte mich schmerzhaft an Ben, Jonas, Markus und mich selbst, als wir noch unversehrt gewesen waren. Ich griff nach dem Umschlag, der Brief meines Vaters. Ich hielt ihn lange in der Hand, bevor ich ihn öffnete. Mein Herz pochte, nicht wie sonst bei Aufregung oder Angst. Es war ein tiefer, dumpfer Schlag, wie ein Warnsignal. Ich riss den Umschlag vorsichtig auf. Die ersten Zeilen waren datiert. 3 Jahre alt. Handschriftlich. Die Tinte war leicht verblasst. Lieber David, wenn du das hier liest, bin ich nicht mehr da. Und du hast die Kiste gefunden, die ich viele Jahre versteckt habe. Es gibt Dinge, die ich dir nie gesagt habe. Aus Angst, aus Feigheit, aus Scham. Aber du musst es wissen, weil du damals dabei warst und weil du überlebt hast. Was mit Markus geschah, war kein Zufall. Ich muss dir gestehen, dass ich mitverantwortlich bin, denn der Mann, der sich versteckt, war einst ein Mensch. Und ich war einer derjenigen, die ihn erschaffen haben. Ich las den Absatz dreimal, unfähig, ihn wirklich zu begreifen. Mein Vater, Peter Winter, hatte etwas zu tun mit dem Ding, das Markus geholt hatte, mit dieser Kreatur, die gepfiffen hatte, als sie ihn in die Dunkelheit zerrte. Ich las weiter.
Im Sommer 1977 waren wir vier Freunde, ich, Martin, Stefan und Volker. Wir waren jung, wütend, voller Geltungsdrang und dumm. Als Kinder in umliegenden Dörfern verschwanden, begannen wir uns einzureden, dass wir es in die Hand nehmen müssten, herauszufinden, wer dahinter steckt. Wir hörten von einem Mann, der im Wald lebte, einem Fremden, einem Außenseiter. Sein Name war Harald Bergmann. Er war anders, verschlossen, und wir beschlossen, ihn zu richten. Ich legte das Papier zur Seite, als wäre es heiß. Meine Kehle war trocken. Ich wusste nicht, ob ich lesen oder weglaufen wollte. Aber ich wusste, es gab kein Zurück mehr. Mein Vater hatte ein Geheimnis mit ins Grab genommen. Und ich war dabei, es Schicht für Schicht freizulegen. Der Mann, der sich versteckte, war nicht geboren worden. Er war gemacht worden. Von vier Jungen. Einer davon war mein Vater.
Ich saß lange still am Küchentisch, den Brief meines Vaters in den Händen, die Seiten leicht zerknittert von meinen zitternden Fingern. Draußen war es inzwischen dunkel geworden. Das Haus war still, und doch hatte ich das Gefühl, dass jede Wand, jeder Bodenbalken lauschte. Das Licht über mir flackerte kurz, dann beruhigte es sich. Ich atmete tief durch und zwang mich weiterzulesen. »Wir haben ihn gejagt«, schrieb mein Vater. »Wir hielten uns für Helden, für eine Art Dorfpolizei. Vier 17-jährige Jungs mit zu viel Fantasie und zu wenig Verstand. Wir dachten, wir müssten den Schwachen verteidigen, das Böse bekämpfen. Aber was wir taten, war alles andere als gerecht. Es war grausam und feige.« Die Worte brannten sich in meine Gedanken. Harald Bergmann war ein Einzelgänger. Er lebte in einer Hütte im Wald, abseits vom Dorf. Ein Deutscher, der aus unerklärlichen Gründen in unserer Region gelandet war. Er sprach kaum Rumänisch, war ruhig, höflich, aber seltsam. Als die Kinder verschwanden, begann man im Dorf zu flüstern. Niemand hatte Beweise, nur Gerüchte. Aber das reichte. Für uns reichte es. Eines Abends im Juli schlichen wir uns zu seiner Hütte. Wir waren bewaffnet, mit einem alten Beil, einem Seil und unseren Fäusten. Wir haben ihn überfallen, während er schlief. Ich ahne schluckte hart. Mein Herz raste. Ich konnte spüren, was kommen würde, noch bevor ich es las. Er war verwirrt, hat kaum verstanden, was wir von ihm wollten. Wir schrien ihn an, forderten ein Geständnis. Er weinte, David. Er hat geweint und gebettelt. Aber wir hörten nicht hin. Wir hielten ihn für schuldig, weil wir es wollten. Wir schlugen ihn. Tritte, Fäuste, und dann haben wir es getan. Ich musste kurz aufstehen, weg vom Tisch, um nicht zu würgen. Ich ging zum Waschbecken, ließ kaltes Wasser über meine Hände laufen, doch es fühlte sich an, als klebte Blut an meinen Fingern. Altes, getrocknetes Blut, das nicht von mir stammte, aber durch mein Blut floss, durch mein Erbe. Ich ging zurück zum Tisch, setzte mich schwer und las weiter. Wir schnitten ihm die linke Hand ab, dann den rechten Fuß. Wir wollten ihn entstellen, ihn zu dem machen, was wir in ihm sehen wollten. Ein Monster. Wir ritzten Zeichen in sein Gesicht. Linien, Muster, die wir aus alten Büchern kannten, die unser Aberglaube geprägt hatte. Wir banden ihn an einen Baum, ließen ihn blutend zurück und gingen nach Hause. Wir dachten, er würde sterben, dass die Tiere ihn finden würden. Aber er starb nicht. Ein Kratzen erklang irgendwo in den Wänden. Ich hielt inne, lauschte. Vielleicht nur ein Marder. Vielleicht das Haus, das sich bei Nacht reckte. Vielleicht auch nur mein Verstand, der begann zu knacken unter dem Gewicht der Wahrheit. Ich zwang mich zurück in den Text. 3 Tage später verschwand wieder ein Kind. Diesmal aus einem Nachbardorf. Es stellte sich heraus, dass es ein Unfall gewesen war, ein Sturz in den Fluss. Kein Verbrechen, keine Spuren, keine Verbindung zu Harald. Und da begriffen wir hatten einen Unschuldigen gefoltert. Aber da war es längst zu spät, denn als wir zur Lichtung zurückkehrten, war der Baum leer. Die Seile durchtrennt, das Blut war da. Aber Harald war fort. Ich hörte das Pfeifen wieder. In meinem Kopf, in meinen Ohren, aus der Erinnerung, langgezogen, schmerzvoll, erwartungsvoll. Danach begannen die Sichtungen, schrieb mein Vater weiter. Kinder sprachen von einem Mann mit einem kaputten Gesicht, der im Wald stand und sie beobachtete. Erwachsene taten es als Spinnerei ab. Aber wir wussten es besser. Wir hatten ihn erschaffen. Ich legte das Blatt Papier zur Seite, aber der Text hallte weiter in mir nach. Die Wahrheit kroch mir unter die Haut, wie kalter Rauch, der sich in jede Pore legte. Der Mann, der sich versteckt, er war kein Dämon, kein Geist. Er war ein Mensch, zerbrochen, verstümmelt, zu einem Wesen gemacht, das keine Gnade mehr kannte, ein Produkt von Angst und Gewalt, von jugendlichem Zorn und falscher Gewissheit. Und mein Vater hatte es zugelassen. Ich griff nach dem letzten Blatt. Die Tinte war hier blasser, die Handschrift wackeliger. Ich habe es dir nie erzählt. Ich wollte dich beschützen. Aber als Markus verschwand, als ich die Schnitte in seinem Gesicht sah, da wusste ich, dass er zurück war und dass er sich nicht rächen wollte, nicht an uns sah, sondern an unseren Kindern, an euch. Meine Augen brannten. Ich blinzelte und las den letzten Absatz. Wenn du das hier liest, David, dann hast du den Kreis geschlossen. Tu, was ich nicht konnte. Finde einen Weg, ihn aufzuhalten, oder verstecke dich. Denn er vergisst nicht. Und er verzeiht nie. Dein Vater. Ich legte den Brief behutsam zurück in die Kiste. Draußen im Flur knarrte etwas. Ich hielt den Atem an. Dann hörte ich es. Ein Pfeifen. Leise. Lang. Von irgendwo draußen. Oder aus dem Haus. Ich wusste es nicht. Aber ich wusste, was es bedeutete. Der Mann, der sich versteckt, war nie fort gewesen. Er hatte nur gewartet. Ich schlief in dieser Nacht nicht. Das Pfeifen war nicht noch einmal zu hören gewesen, aber seine Wirkung hallte nach wie ein Echo, das in den Wänden lebte. Ich hatte alle Lichter angelassen, die Vorhänge zugezogen, sogar einen Küchenstuhl gegen die Haustür gelehnt. Ein sinnloser Schutz, aber es beruhigte mich für den Moment. Das Haus war erfüllt von einer dumpfen Stille, die keinen Trost spendete. Nur ein leises Knacken hier, ein Flüstern des Windes dort. Oder war es doch etwas anderes? Der Brief meines Vaters lag neben mir auf dem Tisch, zusammen mit den Zeitungsartikeln und den vergilbten Fotos. Ich hatte sie alle mehrfach gelesen. Die Geschichte, die mein Vater mir nie erzählt hatte, war nun nicht mehr zu ignorieren. 4 Jugendliche hatten in ihrer Arroganz und Angst einen Unschuldigen verstümmelt und zum Sterben im Wald zurückgelassen. Doch der Mann war nicht gestorben. Harald Bergmann hatte überlebt und er war zurückgekehrt. Als Kind hatten wir ihn für eine Legende gehalten, einen Schatten, ein Phantom, das unsere Eltern erfunden hatten, um uns abends rechtzeitig ins Haus zu holen. Doch die Wahrheit war schlimmer als jede Gruselgeschichte. Er war echt gewesen, ein Mensch, und er war verwandelt worden, nicht durch Magie oder Fluch, sondern durch Schmerz. Ich erinnerte mich an Markus' Bericht im Krankenhaus, das Gesicht voller Narben, die verstümmelten Gliedmaßen, das Schweigen, bis auf das Pfeifen. Es war eine exakte Kopie dessen, was meinem Vater und seinen Freunden damals getan hatten. die linke Hand abgetrennt, der rechte Fuß, Muster in die Haut geschnitten. Es war keine Tat aus Wahnsinn. Es war ein Spiegel, Vergeltung. Und ich erkannte, es war nie um uns gegangen. Nicht um mich, Ben, Jonas oder Markus. Es ging um unsere Väter, um das, was sie getan hatten. Nur einer von ihnen, mein Vater Warm, war in Sanikau geblieben. Die anderen waren längst tot oder fortgezogen. Harald hatte gewartet. Jahrzehntelang. Still. In der Dunkelheit. Ich erinnerte mich plötzlich an eine Geschichte, die ich als Kind gehört hatte. Von einem Blinden, der in den Wäldern lebte und mit einem Messer schnitzte. Niemand hatte ihn je gesehen, aber ab und zu tauchten seine kleinen Holzfiguren auf dem Markt auf. Als ich das damals hörte, hatte ich es als Unsinn abgetan. Aber jetzt erschien mir nichts mehr unmöglich. Ich dachte an die Tunnel, daran, wie wir sie jahrelang als Abenteuerspielplatz gesehen hatten, als geheimen Ort, fern der Welt der Erwachsenen. Doch vielleicht waren sie für Harald nie ein Versteck gewesen, sondern ein Zuhause, ein unterirdisches Reich, kalt und feucht, in dem er überlebt hatte. Vielleicht hatten ihn Tiere gepflegt, oder der eigene Hass hatte ihn am Leben gehalten. Vielleicht war er nie wirklich ein Mensch gewesen. Vielleicht war es unsere Grausamkeit gewesen, die ihn erst dazu gemacht hatte. Und was hatte mein Vater getan, als Markus verschwand? Er hatte geschwiegen. Er hatte gewusst, was es bedeutete. Die Schnitte, das Verstümmeln, das Pfeifen. Aber er hatte nicht geredet. Aus Angst, aus Schuld. Und so war der Kreis nie gebrochen worden. Ich stand auf, ging in den Flur und schaltete die Taschenlampe ein. Die Kälte des Bodens kroch mir durch die Fußsohlen. Ich schlich durch das Haus wie ein Einbrecher im eigenen Leben. Im Wohnzimmer roch es noch immer schwach nach dem Rasierwasser meines Vaters. Auf dem Fenstersims lag eine einzelne alte Zigarettenkippe. Ich betrachtete sie eine Weile, dann trat ich ans Fenster. Draußen war es stockdunkel. Keine Straßenlaternen beleuchteten den Weg vor dem Haus. Nur der fahle Lichtschein des Halbmondes ließ die Umrisse der Bäume erkennen, die wie dunkle Wächter über den Dorfrand ragten. Dahinter begann der Wald. Und irgendwo dort, tief unter Wurzeln und Erde, hatte Harald Bergmann gelebt. Ich stellte mir vor, wie er sich durch enge Gänge bewegte, seine verstümmelten Gliedmaßen schleifend, das Pfeifen wie eine dunkle Melodie auf den Lippen, nicht als Ruf, sondern als Warnung oder als Ritual. Ich wandte mich vom Fenster ab und ging wieder in die Küche. Die Kiste stand noch immer offen auf dem Tisch. Ich griff nach dem letzten Zeitungsartikel. Die Überschrift war vergilbt, doch noch lesbar. Kinder berichten von Ungeheuer im Wald. Behörden winken ab. Es war ein Bericht aus dem Sommer 1977. Darin hieß es, mehrere Kinder hätten einen entstellten Mann im Wald gesehen, der sie aus der Ferne beobachtet habe. Die Polizei erklärte es mit überaktiver Fantasie und Sommerhitze. Ich wusste nun, dass sie sich geirrt hatten oder lügen wollten. Ich betrachtete die Fotos der vier Jugendlichen. Mein Vater mit dem alten Lächeln, das ich nie kennengelernt hatte. Die anderen lachend, die Arme umeinander gelegt, ahnungslos, was sie bald tun würden. Vier Jungen hatten einen Fehler gemacht. Ein Monster erschaffen. Und dieses Monster hatte gewartet. Lang genug. Ich blickte wieder zum Fenster und fragte mich, ob es nun wieder auf der Suche war. Ob es wusste, dass ich den Brief gelesen hatte, dass ich die Wahrheit kannte und ob das allein schon Grund genug war, wieder zu pfeifen. Die Sonne ging nie richtig auf an jenem Morgen. Ein fahles Licht hing zwischen den Bäumen, als hätte der Tag selbst Angst davor, vollständig zu erwachen. Ich stand früh auf, oder vielleicht war ich auch nie wirklich eingeschlafen. Jeder Schatten schien zu atmen, jeder Laut ein Echo aus einer anderen Zeit. Ich wusste, was ich tun musste. Der Tunnel, nicht irgendeiner, der alte Zugang nahe dem stillgelegten Bahnhof, verborgen zwischen dornigem Gestrüpp und umgestürzten Zäunen. Es war der tiefste, der gefährlichste, den wir als Kinder gemieden hatten. Der, von dem Ben behauptet hatte, dort sei Markus verschwunden. Und der, von dem ich spürte, dass sich darin der Ursprung verbarg. Ich packte eine Taschenlampe, ein Seil und ein altes Taschenmesser aus dem Küchenschrank. Mehr hatte ich nicht. Und mehr konnte ich auch nicht mitnehmen. Was immer dort unten war, es würde sich nicht mit Waffen besiegen lassen. Es war gegen Schuld immun. Ich verließ das Haus bei Tagesgrau, trat hinaus in die klamme Kälte, die wie eine Erinnerung an einen nie endenden Winter auf meiner Haut lag. Der Weg zum Tunnel war vertraut und doch fremd. Der Wald hatte sich verändert. Oder vielleicht hatte ich mich verändert. Nach etwa 20 Minuten stand ich vor der alten, halb eingestürzten Betonöffnung. Efeu hing von der Decke, feuchte Erde klebte an den Wänden. Ich zog die Taschenlampe aus der Jacke, schaltete sie ein und trat hinein. Der Tunnel roch nach feuchtem Stein, altem Metall und etwas anderem, etwas Fauligem, das sich in die Luft gelegt hatte, wie der Atem eines vergessenen Wesens. Meine Schritte hallten dumpf und doch klang es, als wäre ich nicht allein. Es war, als käme ein zweiter Schritt, leicht versetzt von weiter hinten. Ich ging tiefer hinein. Der Gang verengte sich, führte in eine unterirdische Kammer, in der früher Wasser gesammelt worden war. Jetzt stand dort nur noch Schlamm, und aus ihm ragten Holzsplitter, wie von einem alten Bettgestell oder einer zerbrochenen Trage. Und dann hörte ich es. Ein leises, langgezogenes Pfeifen. Es kam nicht plötzlich, nicht abrupt. Es war, als wäre es die ganze Zeit da gewesen und mein Gehör hätte es erst jetzt wieder wahrgenommen. Die Melodie war die gleiche wie damals, vor so vielen Jahren, als Markus verschwand. Ich drehte mich langsam um. In der Dunkelheit stand eine Gestalt. Groß, hager, schräg zur Seite geneigt, als ob ein Teil des Körpers nicht mehr richtig funktionierte. Das Gesicht lag im Schatten, aber ich erkannte die Umrisse. Eine vernarbte Stirn, ein Mund, der zerschnitten wirkte. Eine linke Hand fehlte. Stattdessen hing ein schwerer Metallhaken an einem Lederband. Der rechte Fuß war deformiert, schleifte über den Boden, jedes Geräusch wie das Schaben eines Sarges auf Stein. Ich hob beide Hände langsam. »Harald?« fragte ich leise. »Ich bin der Sohn von Peter. Ich habe den Brief gelesen.« Die Gestalt bewegte sich nicht. Nur das Pfeifen brach kurz ab. Ich sprach weiter. »Er hat bereut. Er hat dich gesucht. Er wollte es wieder gut machen. Er wusste, dass du nicht vergessen konntest.« Noch immer keine Reaktion. Ich machte einen Schritt nach vorn, dann noch einen. »Ich bin nicht mein Vater.« Da bewegte sich die Gestalt, ganz langsam. Der Kopf drehte sich ein wenig zur Seite, als würde er meine Worte prüfen. Dann trat er aus dem Schatten, und ich sah das Gesicht. Was einmal ein Mensch gewesen war, war nun eine Maske aus Narben, eingeritzten Linien, alten Wunden. Die Augen, trüb, aber wach, brannten sich in meine. In diesem Moment wusste ich, dieser Mann erinnerte sich an alles, an jedes Lachen der Jungen, an jeden Hieb, an jedes Wort, das ihn in den Wahnsinn gestoßen hatte. Ich sank auf die Knie. »Es tut mir leid«, flüsterte ich. »Für ihn, für mich, für alles.« Der Mann trat näher. Ich spürte seinen Atem, warm, aber schwer, wie der eines sterbenden Tieres. Er beugte sich hinunter. Und dann geschah etwas Seltsames. Er hob den Haken langsam und strich damit über meine Schulter. Kein Schnitt, keine Gewalt, nur ein Berühren. Dann wandte er sich ab, schleppte sich langsam zurück in die Dunkelheit. Das Pfeifen setzte wieder ein, leise, langsam. Und dann wurde es schwächer, Schritt für Schritt, bis es verstummte. Ich blieb lange kniend, unfähig, mich zu rühren. Er hatte mich leben lassen. Vielleicht, weil ich seine Geschichte gehört hatte. Vielleicht, weil ich nicht weggesehen hatte. Oder vielleicht, weil ich ihm endlich einen Namen zurückgegeben hatte. Nicht Monster. nicht Schatten, sondern Mensch. Als ich den Tunnel verließ, dämmerte es bereits. Die Sonne war durchgebrochen, schwach, aber sichtbar. Ich kehrte in das Haus zurück, stellte die Kiste meines Vaters zurück auf den Dachboden und verschloss sie. Dann verließ ich Sanikau. Für immer. Doch manchmal, wenn der Wind durch die Bäume fährt, höre ich es wieder, dieses Pfeifen. Und ich frage mich, ob er irgendwo noch immer wartet. Nicht aus Hass, sondern weil er weiß, die Welt hat ihn vergessen. Und niemand sollte je vergessen, was wir ihm angetan haben.